Heute schauen wir auf ein Thema, das uns alle betrifft, spätestens irgendwann. Ernährung ab 60. Was verändert sich da bei uns im Körper? Was sollte man unbedingt wissen? Und das vielleicht sogar schon mit 40 oder 50. Und wie kann man heute schon die Weichen stellen, um später im Alter fit und vital zu sein? Alex, ich bin jetzt 57, also ich habe noch ein bisschen Zeit, bis die 60 vorne ist, aber ich bin natürlich unfassbar gespannt auf deine Tipps heute und ich glaube, da bin ich nicht alleine, denn wir wollen ja alle ganz gesund altern.
Ja, mein Prof in der Uni hat mal gesagt, der Körper ist dafür ausgelegt, maximal 40 Jahre zu werden und alles danach ist nur noch schrittweiser Verfall. So, und damit es uns halt nicht so geht, sondern wir dahin kommen, uns mal genauer Gedanken darüber zu machen, was macht wirklich Sinn im Alter? Worauf muss ich achten? Worauf nicht? Was ist extrem essentiell und wo kann ich auch wirklich sagen, komm, das ist komplett unnötig? Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns das mal genauer anschauen, dass man auch entspannt ins Alter gehen kann, ohne Angst zu haben, dass man irgendwas falsch macht bei der Ernährung oder ähnlichen Themen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Als ich letztens in meinem Fitnessstudio war und so meinen Kraftausdauerzirkel gemacht habe, da ploppt auf einmal auf dem Bildschirm vor mir, da laufen dann auch Nachrichten, der Spruch auf, und das war im Rahmen so einer Werbung vom Fitnessstudio, sei lieber der Älteste im Fitnessstudio als der Jüngste im Altenheim. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, das ist natürlich jetzt auf die Bewegung bezogen in erster Linie, dass man auch das nicht vernachlässigen soll, aber die Ernährung spielt eben eine immens große Rolle. Denn nur Sport machen und nur Pumpen bringt ja auch nichts. Wir müssen ja dafür sorgen, dass unser Körper was Vernünftiges bekommt. So, jetzt haben wir die Folge heute genannt Ernährung ab 60. Wir wollen da natürlich die Jüngeren überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch zu Beginn dieser Folge zu verstehen, man fängt ja schon in früheren Jahren an vorzubereiten, damit später besser passt. Dennoch gibt es ja ab 60 nochmal wahrscheinlich ein paar Sachen, auf die man speziell achten sollte. Wie sehen die aus?
Ja, definitiv. Werden wir auch gleich nochmal ganz stark drauf eingehen, aber weil du gerade das Thema 60 meintest, Thorsten, ich sag mal so, wer mit 60 über seine Ernährung im Alter nachdenkt, ist eigentlich 20 Jahre zu spät dran, muss mal böse zu sagen. Denn es gibt halt ganz viele Prozesse, die im Körper schon wesentlich früher beginnen. Und die meisten Dinge, also unser Körper fängt eigentlich schon wirklich an, ab circa 30 abzubauen. Also alles, was er sich so langsam aufgebaut hat an positiven Aspekten, langsam zu verlieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment, sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Denn Thorsten, hattest du mal in deinem Leben so einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt bin ich offiziell alt. Gab es sowas mal bei dir?
Gab es, das gibt es. Es gibt immer mal, also wenn ich mal so einen Abend einen Film geguckt habe und ich stehe vom Sofa auf, dann kommt dann auch dieses, oh, mein Rücken. Ne? Also das sind dann meistens, bei mir sind es dann so ein bisschen die, ja, keine Ahnung, also wo ich dann merke, Mensch, also so zweimal die Woche Sport hat jetzt wahrscheinlich nicht gereicht oder die Mobilisation war jetzt nicht so optimal, da merke ich es auf jeden Fall und ja, ich habe so Tage, wo ich auch morgens schlechter in die Gänge komme, das schon, aber da kann ich auch direkten Bezug zur Ernährung bei mir herstellen, das weiß ich definitiv.
Okay, sehr gut, aber das ist eigentlich auch der entscheidende Aspekt, es gibt halt nicht den einen Tag, ab dem man alt ist, sondern das ist ja wirklich ein schleichender Prozess, ob es nun die Muskelmasse ist, die langsam abnimmt, der Stoffwechsel, der langsamer wird, die Mineraliendichte, die in den Knochen abnimmt. Also all diese Dinge, die tun ja nicht weh. Und das ist ja der ganz entscheidende Aspekt. Das spüre ich ja nicht sofort, sondern es ist eigentlich, das Gefährliche ist diese langsame Geschwindigkeit, diese Unauffälligkeit des Alterns, wodurch halt viele Prozesse in Gang gebracht werden, die ich aber nicht eins zu eins spüre. Und das ist halt eigentlich oft die Krux dabei, der man auch wirklich die Beachtung schenken muss, dass man weiß, okay, es verändert sich was in meinem Körper, auch wenn ich es jetzt vielleicht noch nicht wahrgenommen habe.
Das ist ja, wie du gerade schon sagst, das ist schleichend, tatsächlich. Ja, also mit 30, Mitte 30 hatte ich da gar keine Probleme, da habe ich gar nichts gemerkt. Okay, da war ich vielleicht auch mal, wenn ich Verspannung hatte, dachte ich, Mensch, du musst mal ein bisschen was wieder machen, um ein bisschen beweglicher zu sein, um die Verspannung zu lindern, wenn sie mal da waren vom langen Schreibtischtag. Aber so ab 40, 50, da wird es ja wirklich auch wichtig. Was genau verändert sich denn da im Körper? Du hast gerade von diesen Veränderungen gesprochen, die wir besonders im Blick halten sollten.
Ja, also der erste Aspekt, und das ist leider mit einer der größten, aber deshalb auch der wichtigste, nämlich, dass du Muskelmasse verlierst. Das heißt, diese Sarkopenie, wie dieser Fachbegriff lautet, beginnt ungefähr ab dem 30. Lebensjahr. Bedeutet, pro Jahr wirst du knapp 1% deiner Muskelmasse verlieren. Das heißt, wenn du jetzt grob hochrechnest, weil ab 60 wird das Ganze nochmal beschleunigt, ab dem circa 70., 75. Lebensjahr hast du noch circa 50% der Muskulatur, die du als 30-Jähriger hattest. Und ich glaube, das ist ein krasser Wert, den man sich wirklich mal bewusst machen muss. Deshalb nochmal, wenn du jenseits der 70 bist, hast du noch ca. 50% der Muskelmasse von dem Moment an, wo du vielleicht mal 30 warst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich unbedingt merken sollte. Und der zweite Aspekt, Thorsten, ich glaube, den kannst du gut nachvollziehen. Kannst du denn heute immer noch dasselbe essen wie mit Anfang, Mitte 20?
Meinst du jetzt von der Menge oder von der...
Ja, von der Menge her.
Nee, also ich bin definitiv früher satt und ich merke auch jetzt verstärkt in den letzten 2-3 Jahren, würde ich mal sagen, wo es mir wirklich bewusst aufgefallen ist, dass ich dann teilweise mittags am Tisch sitze und der Teller oder das, was auf dem Teller ist, eben nicht mehr aufkriege.
Ja, ist nämlich der zweite wichtige Punkt, unser Grundumsatz, weil logischerweise, umso älter ich werde, umso mehr sinkt meine Muskelmasse, bedeutet auch, der Körper verbraucht weniger Kalorien in Ruhe. Und das sind auch pro Dekade, also pro 10 Jahre, immer ein paar Prozent. Dann, das Ganze wird auch nochmal beschleunigt, so ab 50, 60, je nachdem, bei den Frauen, ne, Östrogen, bei den Männern Testosteron, der Hormonhaushalt ändert sich. Das heißt, ganz viele Menschen nehmen ab 40 zu, obwohl sie gefühlt nicht mehr essen als früher. Einfach nur, weil der Verbrauch geringer ist. Das heißt, sie denken, also ich kann mich doch weiterhin so ernähren wie vorher. Und dann wundern sie sich, wieso jedes Jahr da vielleicht mal 1-2 Kilo dazukommen. Und du weißt, wie das ist. Du hast ja selber einen Sohnemann in dem Alter, der jung ist, ne, und wo du denkst, was kann der für Mengen essen? Was ist denn da los? und kugelt sich hier nicht durchs Haus. Also der Grundumsatz ist auch nochmal ein riesiger Aspekt. Dann, was auch ganz wichtig ist, weil ich gerade eben schon das Alter ja meinte, gerade bei Frauen, Knochenstoffwechsel verändert sich, also Thema Osteoporose, ganz wichtiger Aspekt, wenn es so Richtung 45, 50 geht, gerade Frauen darf man leider nochmal ein bisschen stärker betroffen. Und was ganz entscheidend ist, was viele vielleicht auch nicht so unbedingt so auf dem Schirm haben, dieses Thema chronische Entzündung, Thorsten, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das mit dem Alter leider zunimmt. Und das ist halt auch so ein schleichender Prozess. Das alles, was man sieht durch ganz viele Beobachtungsstudien, ist zum Beispiel sowas, ob es nur der Muskelabbau ist, ob es mit dem Alter die Insulinresistenz ist, ob es Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. All das geht ganz oft einher mit erhöhten Entzündungsmarkern. Deshalb ist auch diese Silent Inflammation, dieser Aspekt chronische Entzündung, auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt, der mit dem Alter leider automatisch mehr wird, wenn wir nichts dagegen tun.
Ja, und dieser Muskelabbau, man hört das ja immer wieder bei älteren Menschen, also ganz fatal ist ja zum Beispiel, das habe ich auch im Familienkreis erlebt, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter, der Vater ab einem gewissen Alter ins Krankenhaus kommt, da mal 2 Wochen liegt, das ist ja wirklich nochmal zusätzlich Gift für die Muskeln. Also wenn man da nicht aktiv ein bisschen was macht, manchmal ist es ja so, man ist im Krankenhaus, man darf sich eben nicht bewegen, man liegt nur im Bett und dann nach 1 Woche oder 1,5 Wochen aufstehen, laufen ist ja extrem schwer, wenn man nicht vielleicht vorher schon so ein bisschen vorgesorgt hat. Und da sind wir eigentlich genau bei dem Thema, denn es muss ja jetzt nicht unbedingt die tägliche Krafteinheit von 1 Stunde sein, wo ich irgendwelche Gewichte stemme mit 40 oder 50, aber du hast auch mal gesagt, am besten ist es, wenn die Oma springt, ne, oder Treppen läuft. Also dieses früh dran denken, ich bereite mich jetzt mal auch später vor. Also das sieht man ja bei ganz vielen Menschen, die viel Fahrrad gefahren sind, die halt immer viel zu Fuß unterwegs waren, die sind halt im Alter auch viel stabiler. Also wie kann man dem frühzeitig entgegenwirken, dass man dann irgendwann so schlapp wird?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Denn ich hatte ja gerade eben eingangs erwähnt, wie gesagt, jenseits der 70 hast du vielleicht noch 50% der Muskelmasse von einem 30-Jährigen. Aber unter der Voraussetzung, wenn du nichts tust. Und genau der Aspekt Springen, Thorsten, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Alle meine Klienten müssen regelmäßig springen, in allen möglichen Varianten. Ausfallschritte als Sprünge, parallele Kniebeugen mit Sprüngen verbunden, was auch immer. Weil zum Beispiel dadurch extrem die Knochendichte angeregt wird. Das Wachstum der Knochendichte nimmt zu durch viel Druck- und Zugbelastung auf deinen Knochen. Und deshalb müssen die alle regelmäßig da in allen möglichen Varianten springen. Es ist egal, ob die 30 sind, 40 sind oder 70 sind. Auch 70-Jährige müssen bei mir springen, wenn das körperlich geht. Und das ist halt ein super wichtiger Aspekt, weil man herausgefunden hat, dass das immer unfassbar viel gerade langfristig auf so eine Art Konto einzahlt. Du hast es ja gerade eben schon so schön erwähnt. Das beste Investment in ein gesundes Altern ist es, vorzubeugen. Also frühzeitig quasi von den Zinsen von einem guten Muskeltraining profitieren zu können. Und ich habe da auch extra mal nachgeschaut, weil viele vielleicht denken, ach, im Alter geht das ja nicht. Ich kann damit auch später anfangen. Ne? Jetzt braucht keiner den Kopf in den Sand stecken, weil er denkt, oh, ich habe mit 30, 40 nicht gut trainiert, jetzt habe ich ein Problem. Nee, ich habe extra mal verschiedene Studien mir angeschaut, die genau beleuchten, was passiert bei dem 30-Jährigen, wenn er trainiert, und was passiert bei dem 60-70-Jährigen, wenn er trainiert. Und hat man beide Gruppen dasselbe Training machen lassen, das natürlich ans Alter so ein bisschen angepasst, aber man hat gesehen, natürlich, dass das bei den Jüngeren schneller ging. Das heißt, wenn die trainiert hatten, hatten die 30-40% mehr Effekte in den ersten Monaten. Aber nach circa 7-8 Monaten hatten beide dieselbe prozentuale Verbesserung. Also wenn der 30-Jährige plus 30-40% mehr Kraft hatte, hatte das der 60-70-Jährige auch. Also es ist wirklich total egal, wie alt ich bin. Ein Trainingsreiz wird im Alter ein bisschen später einsetzen und ein bisschen später das Ergebnis sehen, aber er funktioniert genauso gut. Und ich glaube, das ist etwas, was jedem unglaublich viel Mut machen kann da draußen.
Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Ausflug in das Thema Bewegung. Jetzt heißt unsere heutige Episode ja Ernährung 60 plus, das heißt Eiweiß, ganz, ganz entscheidend, die Proteine. Da wissen wir ja, Eiweiß ist unfassbar wichtig für unsere Muskulatur, also sollten wir auch gucken, dass wir täglich unseren Eiweißbedarf decken, was, wie wir schon oft festgestellt haben, im Podcast gar nicht so einfach ist. Auch ich schaffe es nicht, jeden Tag auf die Menge Eiweiß zu kommen, also auf die Grammzahl, die für meine Größe, für mein Gewicht, für mein Alter sinnvoll wäre. Wird denn der Bedarf im Alter höher an Protein oder essen wir einfach zu wenig davon? Wie würdest du das einschätzen?
Ehrliche Antwort, beides. Das heißt, mit zunehmendem Alter steigt der Bedarf und gleichzeitig essen leider viel zu viele Menschen tatsächlich zu wenig Proteine. Denn ich habe mir auch da mal die Statistiken angeschaut, dass viele der über 60-Jährigen nur noch bei so 60, 65 Gramm Eiweiß liegen. Und das ist halt leider oft viel zu wenig. Was halt wichtig ist, dabei zu verstehen, warum steigt überhaupt der Bedarf? Man könnte sich erstmal überlegen, ich habe ja leider jetzt weniger Muskeln, also ist ja total unlogisch, was Alex da gerade sammelt. Aber man muss sich mehrere Sachen dabei so ein bisschen aus der Biochemie mal ins echte Leben holen. Das heißt, das, was passiert, und das ist eigentlich der entscheidendste Aspekt, die Muskelproteinsynthese wird schlechter. Was bedeutet das? Es bedeutet quasi den Aspekt, wenn ich meinem Körper Eiweiß zufüge, was mache ich daraus? Und früher ging das super. Also das heißt, wenn du jung warst, hat der Körper das Eiweiß genommen, in die Muskulatur reingepackt und hat gesagt, Muskulatur, los geht's, wir bauen dich auf. Mit dem Alter ist es aber so, das Ganze funktioniert ein bisschen schlechter und die Konsequenz daraus ist folgendes. Du brauchst erstmal pro Mahlzeit mehr Proteine. Das heißt, du brauchst generell eine gewisse Menge, aber auch pro Mahlzeit eine höhere Menge, eine gute Verteilung über den Tag. Und was man halt rausgefunden hat, es gibt so eine gewisse Schwelle, die du quasi brauchst. Also ich finde es schön, wenn du jetzt da irgendwie ein bisschen Eiweiß in der Mahlzeit hast, 4-5 Gramm. Aber man weiß, wenn du es in einer Mahlzeit schaffst, auf über 20 Gramm Eiweiß zu kommen, dass du einen extremen Anschub von dieser Proteinsynthese hast. Das heißt, schaffe ich es auf 3 Mahlzeiten zu kommen, die über 20 Gramm Eiweiß haben, habe ich einen 3-4-5-fach höheren Effekt, als wenn ich über den Tag hier mal vielleicht die kleine Nuss-Snacke oder hier mal den kleinen Joghurt weglöffel. Also man weiß, die gleiche Menge Eiweiß muss im Alter unbedingt erhöht werden, damit wir auch einen Effekt haben.
Mhm. Gibt es so eine ganz einfache Faustregel für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch gerade denken, verdammt, also Eiweiß, das ist bei mir auch so ein Stiefkind irgendwie, müsste eigentlich viel mehr sein. Also so eine Faustregel, wie viel Eiweiß denn sinnvoll ist pro Tag?
Ja, ich sag mal banal, mindestens dein Gewicht. Also jetzt bei mir, ich wiege 80 Kilo, 80 Gramm. Das sollte man auf jeden Fall haben. Ich weiß, ganz oft lesen noch ganz viele Menschen da draußen irgendwas von diesen 0,8 mal Kilogramm Körpergewicht. Aber liebe Leute da draußen, das ist wirklich nur der Minimalbedarf zur Mangelvermeidung. Das ist nicht der optimale Bedarf für einen schönen Muskelerhalt. Und vor allen Dingen erst recht nicht, wenn ihr noch körperlich aktiv seid. Also, ich würde immer Minimum auf 1,0 kommen. Ich finde sogar besser auf 1,2 oder 1,5. Also jetzt bei mir 80 Kilo. Ich probiere jeden Tag immer auf mindestens 100 Gramm Eiweiß oder mehr zu kommen. Sonst ist das für mich zu wenig. Und ich weiß, ganz viele da draußen haben jetzt Angst davor, weil sie sagen, ah, so viel Eiweiß, Thorsten, hast du ja bestimmt auch schon mal gehört. Das geht auf die Nieren oder so, ne?
Ja, definitiv, ja. Also es gibt ja diese Diskussion um diese ganzen High-Protein-Produkte oder um die Kraftsportler, die sich Unmengen an Eiweiß reintun, ob als Drink oder als Essen. Da heißt es ja immer, ja, Vorsicht, die Nieren.
Ja, aber wirklich totaler Quatsch. Man hat schon so viele Studien gemacht, ich habe mir tausende davon durchgelesen, Metastudien analysiert. Man weiß, wenn du gesund bist, und ich setze jetzt mal voraus als gesund, dass du eine normale Nierenfunktion hast, dass die Leber funktioniert und dass du keine riesig großartigen chronischen Erkrankungen hast, dann kannst du locker auf 1,2, 1,5, 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommen und dein Körper sagt, juckt mich überhaupt nicht. Also deshalb tiefenentspannt. Wenn ihr irgendwo so zwischen 1,0 und 1,5 liegt, ist der Alex glücklich, dann habt ihr bestimmt genug. Seid ihr da tierisch am Pumpen, ist auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen mehr ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, Protein ist halt nur ein Baumaterial. Und wenn dann Training noch dazu kommt, ist das quasi der Bauarbeiter, der daraus dann auch dementsprechend Muskulatur baut. Das ist ja nur die Baumasse, die ich am Ende des Tages brauche. Und wenn ich davon jetzt 10 Gramm mehr oder weniger habe, ist das überhaupt nicht schlimm, wenn ich gesund bin.
Wir haben gerade schon gesagt, neben der Ernährung spielt natürlich die Bewegung eine extrem wichtige Rolle. Krafttraining habe ich gerade schon mal angesprochen, gerade auch schon in jüngeren Jahren, dass man damit anfängt. Und da sind aber doch die Geister der Fitnessbewussten oder weniger Fitnessbewussten recht unterschiedlich manchmal. Die einen sagen, ach, ich jogge ja jeden Tag, das reicht doch völlig aus, da bin ich fit fürs Alter. Die anderen sagen, nee, du brauchst die Muskulatur im Alter, ich will keinen Rollator haben später, ich mache Krafttraining und stemme die Gewichte im Fitnessstudio. Da ist jetzt so die Frage, also wie würdest du das einordnen? Also welche Rolle spielen Bewegung, also auch moderate Bewegung und das Krafttraining? Also gerade jetzt auch schon, wenn man vielleicht so irgendwo zwischen 30 und 50 ist.
Ja, Thorsten, mal eine Frage. Was schätzt du denn, was die häufigsten Kündigungsgründe sind von Mitgliedern im Fitnessstudio, die 60 plus sind, also die älter als 60 Jahre sind? Was sagen die am häufigsten, warum die aufhören zu trainieren?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal tippen, dass die Gewichte zu schwer sind.
Also wirklich, was Punkt Nummer 1 ist, und das ist eigentlich der traurigste, die kündigen aufgrund von orthopädischen Einschränkungen. Das heißt, die haben einen Attest vom Arzt, wo drauf steht, meine Schulter ist kaputt, Knie ist kaputt, Hüfte, was auch immer. Das ist natürlich super traurig, weil das sollte niemals ein Kündigungsgrund sein, sondern eher noch der Ansporn sein, noch mehr zu machen. Und bloß, weil vielleicht ein Gelenk jetzt gerade eine Zeit lang nicht so gut funktioniert, sollte ich ja trotzdem funktionell weiter trainieren. Also das ist schon mal traurig, dass das Punkt 1 ist. Und Punkt 2 ist, ich übersetze es jetzt mal so flapsig, ja, im Sommer gehe ich doch in den Garten, da brauche ich kein Fitnessstudio. Ich sage das mal extra so bewusst provokant. Aber das ist leider ein riesengroßes Problem bei der älteren Generation, dass die Bewegung nicht gleichsetzen mit Krafttraining. Sondern die sagen, ja, ich bin ja viel draußen, ich mache ja auch und tue ja auch. Aber es tut mir leid, liebe Leute, ich brauche ein intensives Krafttraining mit einem intensiven Reiz der Muskulatur, dass sie auch wirklich Angst bekommt. Das heißt, Thorsten, wenn du, ich weiß ja, dass du regelmäßig auch brav ins Fitnessstudio gehst, ich hoffe im Moment regelmäßig,
ja.
Steigerst du denn da regelmäßig die Gewichte?
Definitiv, ja. Also ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und habe die ersten, zum Reinkommen habe ich die Gewichte erstmal so in den ersten 2 Wochen gleichgelassen, habe dann aber so, ja, beim Trainieren mal 2, mal 4 Kilo da. Also ich habe jetzt nicht direkt 10 Kilo mehr draufgepackt, ne? Weil ich finde, es ist dann auch frustrierend. Habe dann meistens so zwischen 2 und 4 Kilo erhöht. Und das so alle, ich würde mal sagen, alle 3 Wochen etwa.
Ja, sehr gut. Es geht nämlich letztendlich immer darum, und das möchte ich auch allen da draußen mit an die Hand geben, weil es mir unfassbar groß auf dem Herzen liegt. Wenn ihr regelmäßig trainiert, bitte progressive Belastungssteigerung. Das muss nicht bei jedem Training sein, dass ich da immer 10 Kilo mehr drauf haue. Aber dass ich wirklich probiere zu schauen, okay, was ist denn wirklich mein Belastungsmaximum? Kann ich auch, wenn ich gesund bin, wenn meine Gelenke noch gut funktionieren, ich habe keine Einschränkung, auch das Gewicht vielleicht mal steigern? Denn euer Körper reagiert aus Angst. Das heißt, der bekommt Angst, wenn er irgendeine Form von Kraft aufwenden muss, weil er denkt, oh mein Gott, der Thorsten ist so irre, der macht das vielleicht nächste Woche nochmal. Ich muss mich in meiner Leistung verbessern. Und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt, der mir leider oft viel zu kurz kommt. Und das weißt du nämlich auch, dass Leute, die jetzt schon mit 30, 40 eine richtig hohe Muskelmasse haben, das siehst du noch 30, 40 Jahre später, Thorsten. Das ist unglaublich. Du kannst quasi 30 Jahre später noch ganz oft sehen, ob einer von 20, 30 Jahren richtig Sport gemacht hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn ich mir quasi nicht so ein Muskelkonto angelegt habe, dass ich auch, wenn ich im Alter damit beginne, es ist nie zu spät dafür. Und das ist unglaublich spannend. Es ist egal, wie alt ich bin, der Körper reagiert immer noch auf einen Trainingsreiz. Ich habe zum Beispiel neulich jemanden gesehen, der war 68 und hat einen einarmigen Klimmzug gemacht.
Wow.
Also, da hast du keine Fragen mehr und dann siehst du, okay, das scheint in jedem Alter zu funktionieren.
Das ist krass, ja. Ich hatte gerade Arnold Schwarzenegger vor Augen, ne? Der oder Ralf Möller, ja, die ja auch ihr Leben lang Kraftsport gemacht haben, die aber heutzutage noch unfassbar fit sind, ja.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das geht bei jedem. Das funktioniert auch bei jedem. Das Einzige, was wirklich im Alter so ein bisschen abnimmt, ist die maximale Schnellkraft. Also ich werde aus dem 70-Jährigen keinen 100-Meter-Sprinter mehr machen, der da Usain Bolt Konkurrenz macht. Das ist logisch. Aber was Kraftfähigkeiten angeht, kann jeder das Kraftniveau so gut nach oben setzen, dass er sein Leben lang tiefenentspannt durch die Gegend gehen kann, ohne Angst zu haben, dass er stürzt, dass sich gleich etwas bricht, dass er vielleicht nicht mehr hochkommt. Oder.
Der Stoffwechsel. Auch darüber müssen wir sprechen. Der ist ja in den verschiedensten Lebensphasen auch unterschiedlich. Wir haben eben drüber gesprochen, man merkt das zum Beispiel beim Essen, dass man mit 20, 25 Jahren deutlich mehr Appetit hat und deutlich mehr futtern kann als mit 50 oder 60. Der Stoffwechsel wird im Alter also langsam. Ja, heißt das denn automatisch auch, dass man grundsätzlich weniger essen sollte?
Nein. Wäre wahrscheinlich auch oft einer der größten Fehler. In einem gewissen Rahmen kann ich den Gedankengang erstmal nachvollziehen, aber man muss sich ja erstmal anschauen, was passiert überhaupt. Und ich kann ja diesen Gedankengang auch verstehen, wenn man sagt, der Stoffwechsel schläft ein oder wird langsamer. Dann denken aber viele, das ist einfach so gegeben. Nein, es ist eigentlich so, dass du ihn einschlafen lässt. Du sorgst dafür, dass er anfängt zu pennen, um es mal so böse zu sagen. Denn warum kommt das überhaupt so? Es kommt ja nur deswegen zustande, weil dein Grundumsatz einfach absinkt. Aber nicht, weil du älter wirst, sondern weil du altersbedingt und du nichts machst, weniger Muskelmasse hast, weniger Alltagsbewegung hast, geringere Trainingsbelastung hast, die Hormone verändern sich ein kleines bisschen. Also ich sorge einfach durch einen, sagen wir es mal so, passiven Lebensstil, um es mal nett auszudrücken, dass mein Stoffwechsel weniger aktiv ist. Und dann kommt halt oft dieser intuitive Gedanke, den kann ich auch verstehen, oh, ich nehme zu, also esse ich jetzt mal weniger. Aber wenn ich jetzt meine Kalorien absenke, was passiert dadurch automatisch? Ich nehme ja meistens dann leider nicht nur die schlechten Sachen weg, sondern esse allgemein weniger. Oft habe ich dann auch einen weiteren Muskelverlust, weil wenn ich stark unterkalorisch bin, der Körper auch automatisch anfängt, Muskulatur abzubauen. Dann logisch esse ich weniger, wird wahrscheinlich auch meine Proteinzufuhr dementsprechend noch geringer ausfallen. Vielleicht habe ich auch weniger Mikronährstoffe, weil esse ich weniger, logischerweise kommen auch, egal welches Lebensmittel, weniger Nährstoffe in meinen Körper rein. Und deshalb plädiere ich unbedingt dafür, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt, dann stellt euch lieber mal auf so eine Körperanalysewaage. Thorsten, du weißt, wovon ich rede, ne?
Die ist so böse. Ja. Diese, also das ist wirklich so, man ist gehangen und gefangen und man kann nichts tun. Man fühlt sich ausgeliefert.
Ja, aber sowas würde ich mir dann viel lieber mal anschauen. Das heißt, nicht das Gewicht ist wirklich wichtig, sondern dann steigt ihr mal auf so eine Körperanalysewaage. Davon gibt's die ganz oft, bestimmt auch in eurer Umgebung. Ob es im Fitnessstudio ist, ob es in der Apotheke ist, beim Arzt um die Ecke. Um mal zu schauen, okay, wie viel Muskelmasse habe ich, wie viel Fett habe ich, wie hoch ist meine Knochenmasse, also sich diese Dinge anzuschauen, denn es ist viel wichtiger zu sagen, ich will meine Proteine hochhalten, ich habe regelmäßig eine gute körperliche Aktivität, anstatt irgendeine radikale Diät zu machen, weil man sagt, ich nehme jetzt mit dem Alter zu und dann eigentlich selber anfängt, böse gesagt, Raubbau am Körper zu betreiben, weil man zwar eine gute Intention hat, aber leider die falsche Umsetzung. Mhm.
Auf die Nährstoffe würde ich gerne nochmal schauen, Alex, denn seinen Körper mit Nährstoffen oder den richtigen Nährstoffen zu versorgen, ist manchmal genauso schwer wie auf die besagte Menge an Proteinen zu kommen, die wir eben schon mal besprochen hatten. Ich war jetzt letztens auch mal wieder bei meiner jährlichen Vorsorgeuntersuchung, auch soweit alles in Ordnung, aber die Ärztin meinte so ein bisschen mehr Eisen könnte dabei sein, ne? So einen kleinen Eisenmangel, jetzt nicht dramatisch, okay. Aber man sieht ja dann immer, wenn man das große Blutbild macht, dann sieht man ja, wo kann man noch so ein bisschen an den Stellschrauben drehen und weiß ja dann auch, nimmt man irgendeinen Saft, nimmt man irgendwie ein bisschen mehr von den und den Lebensmitteln, aber was ist denn so in Sachen Nährstoffen ab 60 vielleicht sogar besonders kritisch, wenn man das so sagen kann, und kann man da auch schon in gewisser Weise eine Vorsorge betreiben über die Ernährung, dass man da ein bisschen besser aufgestellt ist im Alter?
Ja, definitiv. Also das Thema Protein haben wir jetzt gerade eben schon besprochen, das ist natürlich erstmal ganz wichtig als Basis. Dann, was natürlich der zweite super entscheidende Aspekt ist, den ganz viele unterschätzen, Thema Vitamin D. Thorsten, bist du denn oft genug in der Sonne? War dein Vitamin D-Wert denn gut?
Wir haben ja schon mal so ein tolles Experiment fürs Fernsehen gemacht, wir beide. Mhm. Und da war ich ja erschrocken, wie schlecht mein Vitamin D-Wert war. Ich war ja wirklich im unterirdischen Bereich. Seitdem achte ich in der Tat viel mehr drauf, dass ich in die Sonne gehe, auf jeden Fall. Also ich versuche das immer so. Wenn jetzt gerade aktuell haben wir schönes Wetter hier oder eine längere schöne Phase, wo die Sonne mal rauskommt, und dann setze ich mich gerade morgens mal so mit dem ersten oder zweiten Kaffee mal so kurz ein paar Minuten in die Sonne, und immer wenn ich zwischendurch mal eine kleine Pause habe, mache ich das auch, und mittags versuche ich immer eine halbe Stunde zu laufen, und dann, wenn es jetzt auch wärmer wird, keine dicke Jacke, sondern dann tendenziell schon in Richtung T-Shirt, um so ein bisschen mehr Haut der Sonne präsentieren zu können.
Sehr gut. Was natürlich jetzt schade ist, noch bringt es nichts. So muss man leider so böse sagen.
Aber es fühlt sich gut an. Es tut gut für die Psyche, muss ich sagen. Ich weiß.
Definitiv.
Das ist eigentlich so in erster Linie das. Ich fühle mich einfach besser mit dem Licht. Man fühlt jetzt schon so im Frühjahr diese wärmende Sonne auf der Haut. Das tut einfach gut. Ich bin besser drauf.
Ja, das definitiv. Deshalb, das wollte ich auch, wäre mein nächster Satz gewesen. Licht macht mit dem Körper unglaublich viel. Was ne, Schlaf-Wach-Rhythmus angeht, haben wir schon häufiger mal besprochen. Serotonin, Melatonin, also dafür alles super. Aber worauf ich halt hinaus will, Thorsten, das weißt du ja, Vitamin D gibt's nur von O bis O, also ungefähr von Ostern bis Oktober. So wie beim Reifenwechsel, kann man sich einfach merken. So. Und das ist halt ganz entscheidend und das ist halt auch kritisch. Warum? Weil Vitamin D unglaublich wichtig ist, einmal für unser Immunsystem, aber halt auch für unsere Knochendichte, Thema Osteoporose, als auch für unsere Muskeln, Thema Muskelabbau. Und was ganz entscheidend ist, wir haben ein riesengroßes Problem, denn umso älter wir werden, umso schlechter kann unsere Haut Vitamin D bilden. Und deshalb ist es gerade im Alter nochmal ein größeres Risiko. Und deshalb sollte man unbedingt mal regelmäßig seinen Vitamin-D-Spiegel messen. Dann sind wir ganz ehrlich, wenn das im Sommer nicht super aufgeladen wurde und dann kommt so langsam der Herbst mit September, Oktober, danach braucht ihr euch nicht mehr in die Sonne setzen. Das klingt jetzt ganz gemein, was ich sage, aber es ist so. Deshalb würde ich das regelmäßig mal messen, denn Vitamin-D-Spiegel ist ganz entscheidend. Und deshalb, ob ihr das beim Arzt machen lässt oder mittlerweile könnt ihr selbst in den Drogeriemarkt um die Ecke gehen, wenn ihr dort wirklich mal euren Vitamin-D-Spiegel messt, das kostet vielleicht 10, 20 Euro schon mittlerweile für einen ganz schmalen Kurs, ist ein super entscheidender, wichtiger Faktor. Den würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und dann, Thorsten, hast du gerade eben schon mal das Thema so gesagt, Eisen. Da geht es ja letztendlich darum, wir hatten das ja schon mal auch so ein bisschen erwähnt, Thema Fleischprodukte, Milchprodukte. Meinst du schaffst das im Moment genügend davon zu dir zu nehmen?
Ja, also mit der Milch, Milchprodukte, gute Frage. Also Milch habe ich morgens in meinem Müsli, dann esse ich Käse sehr, sehr gerne, ja. Mit dem Fleisch muss ich sagen, vielleicht dreimal die Woche, vielleicht viermal, wenn es hochkommt.
Okay.
Ja. Aber ja, keine Ahnung, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Also ob das über wohl regelmäßig Fisch natürlich, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, Omega-3 und ne, ist auch toll, um den Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten. Aber ich müsste selber noch meinen Test machen und ich weiß, ich habe das mal mit so einem Zuhause-Test gemacht. Ne, in diesen Abständen, das haben wir im Rahmen unseres Experiments gemacht, wo ich ja dann gezielt auch daraufhin gegessen habe, in die Sonne gegangen bin und da konnte man ja schon sehen, wie schnell sich das durch die Ernährung verändert.
Ja, aber das sind nämlich da auch wichtige Aspekte, denn wenn ihr da draußen nicht genügend Fleisch, Fisch, Milchprodukte, grünes Gemüse habt, werden viele Stoffe kritisch. Zum Beispiel Thema Calcium. Warum? Knochendichte sinkt, Osteoporose-Risiko steigt. Deshalb da unbedingt darauf achten, dass man da rechtzeitig vorsorgt. Denn das ist ein ganz entscheidender Aspekt, gerade auch Frauen, Menopause. Also ab 40, 50 sollte man sich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn man das halt nicht auf eine Art von tierische Produkte ummünzen kann und das darüber reinholt, muss man das wirklich supplementieren, sonst wird es schwierig, dahin zu kommen. Selbes Thema auch zum Beispiel Vitamin B12. Haben wir halt auch leider in Fisch, Fleisch, Milchprodukten ganz stark. Warum ist das kritisch? Weil die Aufnahme aus der Nahrung mit dem Alter ineffizienter wird. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und gerade davon Mangel ist ganz schwer bezüglich Anämie, neurologischen Problemen, Müdigkeit, also ganz schwierig. Und natürlich das Thema Omega-3, Thorsten, ne, hat es gerade eben schon mit reingebracht, ist super wichtig. Herzgesundheit, entzündungshemmend, also alles, was fürs Alter auch ganz wichtig ist, Thema chronische Entzündung, Anti-Aging, gerade auch Thema ne, Silent Inflammation, unfassbar wichtig und ganz ehrlich, ich sag's immer wieder, wer es nicht schafft, zweimal die Woche Fisch zu essen, muss Omega-3 supplementieren. Ich weiß, Thorsten, jetzt werden bestimmt auch welche sagen, aber Alex, ich kann doch die Walnüsse essen, die Leinsamen. Ja, ihr lieben Leute, das ist alles schön. Das sind aber pflanzliche Fettsäuren, die sind schön. Aber der Körper kann davon 5% umwandeln in die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die wir brauchen. Und deshalb, sorry Leute, bringt es nichts, wenn ich das nicht regelmäßig schaffe zu essen, muss ich supplementieren, sonst habe ich ein Problem.
Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass im Alter der Hunger weniger wird, weil der Stoffwechsel ein bisschen lahmer wird einfach. Das Thema Trinken ist natürlich auch entscheidend. Also viele ältere Menschen trinken einfach zu wenig. Ja, ich kenne das auch von meiner Schwiegermutter. Und da kommen dann auch so Probleme wie Schwindel schon mal oder so ein Schlappheitsgefühl. Ja, und sie tut sich unglaublich schwer, auch wirklich ja eine gewisse Menge an Wasser zu trinken. Warum nimmt denn das Durstgefühl bei ganz vielen älteren Menschen ab?
Ja, eigentlich verrückt, Thorsten, oder? Dass sowas Einfaches in Anführungsstrichen wie Wasser trinken eine Herausforderung darstellen kann. Also muss man sich erstmal Gedanken machen, wieso ist das überhaupt so? Aber ihr habt eine Funktion im Hypothalamus. also im Gehirn, wo das Durstzentrum quasi wohnt. Und das ist wirklich so, dass es mit zunehmendem Alter langsamer reagiert auf Flüssigkeitsmangel. Also sagt quasi dir erst später Bescheid, Thorsten, trink doch mal was. Und dann hast du das Typische, gerade bei älteren Menschen, dass sie dann mal so ein bisschen durcheinander sind, ein bisschen verwirrt sind, Schwindelgefühl, wo man eigentlich nur 2-3 Gläser Wasser fehlen und man nicht sagen muss, was ist denn mit denen heute los, sondern nee, das ist dann einfach nur eine Reaktion, die viel zu spät kommt und dann das Flüssigkeitsdefizit leider schon da ist. Und das ist halt leider oft das Problem, dann mit dem Alter leider auch nochmal. Gerade solche Geschichten wie Medikamente, so Diuretika, Blutdruckmedikamente, Diabetes, können auch nochmal dafür sorgen, dieses Durstempfinden oder den Wasserhaushalt halt zu beeinflussen. Und das sind halt wirklich Aspekte, wo man sagen muss, die könnte man ja eigentlich relativ leicht beheben. Thorsten, wie machst du denn das, dass du regelmäßig trinkst? Hast du da irgendwelche Tipps, Tricks, Routinen, wie du darauf kommst, auf deine genügenden Liter Wasser?
Ja, ich habe Routinen. Früher hatte ich meine App, die mich dran erinnert hat, aber irgendwann dreht man ja auch durch, wenn man für jede Lebenssituation eine App hat. Also ich habe mir so kleine Routinen entwickelt. Das ist einfach so, wenn ich morgens den Kaffee aufschütte, wir machen das so klassisch Filterkaffee, den liebe ich, das dauert ja dann auch so ein bisschen. In der Zeit, wo ich den Kaffee aufschütte, trinke ich schon mal 2 Gläser Wasser als allererstes morgens, ne? Um so ein bisschen die Peristaltik in Gang zu bringen etc. So, dann trinke ich meinen Kaffee und wenn ich dann ins Büro gehe, dann habe ich meistens eine Flasche Wasser dabei, wobei irgendwann habe ich mir gesagt, ich muss ein paar Treppen laufen bei mir. Und da habe ich gesagt, ich nehme die Flasche jetzt nicht mit, sondern ich hole mir das war mein Tipp von dir sogar irgendwann, glaube ich, ich gehe, wenn ich Durst habe oder einmal pro Stunde in die Küche, laufe Treppen, habe ein bisschen Bewegung und gehe mit dem vollen Glas Wasser wieder hoch. So. Und dadurch komme ich ganz gut so auf meine Liter Wasser pro Tag. Und abends habe ich auch ein Ritual, dass ich dann mindestens 2 Gläser Wasser noch trinke, wenn ich beispielsweise Fernsehen gucke. Ich glaube, ich komme sogar auf 2,5 bis 3 Liter an einigen Tagen.
Ja, sehr löblich. Aber das ist halt auch das Entscheidende. Es gibt viele Wege nach Rom. Ob ihr euch jetzt so eine App runterladet, die kostet ja meistens keinen Euro, ist ein bisschen Werbung drin, aber okay. Wo ich dann einstelle, meinetwegen 5-mal am Tag sollte mich erinnern, 0,3 zu trinken. Da habe ich schon mal 1,5 Liter als Beispiel. Oder was ich auch bei meinen Kunden mache, ich habe das auch schon gemacht, ich habe den in jedem Raum zu Hause, der hatte 5 Räume, eine Flasche Wasser hingestellt. Da war 0,5 drin. Da habe ich gesagt, so, am Ende des Tages sind die gefälligst alle leer. Und jedes Mal, wenn du in den Raum reingehst, trinkst einen Schluck. Egal was. So, bis die alle leer sind. Oder ich habe mir 2 Flaschen Wasser hingestellt, habe ich gesagt, so, die sind leer morgen. Wenn wir uns nämlich morgen wiedersehen, bringe ich die nächsten 2 Flaschen mit. Hast du die nicht ausgetrunken, musst du den Rest von gestern weitersaufen. So, es ist egal, wie ihr euch da so eine Eselsbrücke baut. Aber bitte unbedingt dafür sorgen, weil es klingt so banal, aber wie viele Menschen da draußen trinken viel zu wenig. Und man weiß wirklich laut Studien, dass circa 40% der über 70-Jährigen zu wenig trinken. 40%! Und das ist halt ein unfassbar hoher Wert. Und Wasser hat so einen großen Mehrwert für den Körper. Und deshalb ist das ein ganz banaler Tipp, aber bitte immer darauf achten, dass wir das zumindest abdecken.
Also ich fasse bis hierhin mal zusammen, egal wie alt wir sind, also beispielsweise Mitte 40, es gibt einiges, um für die Fitness und für die Gesundheit im Alter vorzusorgen. Wir müssen also nicht erst warten, bis wir 60 oder 60 plus sind. Und die wichtigsten Tipps aus dieser Folge gibt's jetzt nochmal zusammengefasst für euch in den 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Proteine clever verteilen. Ich brauche pro Mahlzeit, ich sage meinen Kunden immer, 3x 30 Gramm, dann bist du garantiert auf der sicheren Seite. Ganz, ganz wichtig, bei jeder Mahlzeit hochwertige Proteine einzubauen, um diese Proteinsynthese auch im Alter maximal hochzuhalten. Tipp Nummer 2, Krafttraining. Denn wenn wir jetzt das Protein im Körper haben, müssen wir es ja auch dementsprechend einbauen. Deshalb, es reicht mir schon 2 bis 3 Mal die Woche 20, 30 Minuten mit einem Fokus auf den großen Muskelgruppen intensives Krafttraining zu machen. Wichtig nur bitte, progressive Belastungssteigerung, dass ihr regelmäßig das Gewicht erhöht, um auch wirklich Widerstand zu haben. Tipp Nummer 3, Mikronährstoffe im Blick behalten. Vitamin D, Calcium, Vitamin B12, Omega-3. Ganz wichtige Aspekte. Aber ein Problem, wenn ihr nicht regelmäßig Fisch, Fleisch, Milchprodukte eurem Körper zuführt, müsst ihr das Ganze supplementieren. Schafft man sonst nicht über die klassische Ernährung. Sage ich euch jetzt schon, für einen Veganer ist das unglaublich schwer. Ich will da keinem zu nahe treten, vielleicht schaffen es einige da draußen. Aber wenn nicht, lieber supplementieren, anstatt einen Mangel zu haben. Tipp Nummer 4, Flüssigkeit bewusst einplanen. Ich weiß, es klingt banal, aber wenn 30-40% der älteren Menschen da draußen einen Flüssigkeitsmangel haben, bitte Stellt euch einen Wecker, schnappt euch eine App, stellt in jeden Raum ein Glas Wasser, egal wie, bitte kommt auf eure 2 Liter am Tag. Und Tipp Nummer 5, wichtig ist, es geht nicht nur um den Sport, es geht auch um die Alltagsbewegung. Bleibt aktiv, neben dem Krafttraining, die Alltagsbewegung im Sinne von, ich gehe einkaufen, ich gehe mal die 500 Meter zu Fuß, anstatt das Auto zu nehmen oder ähnliches. Jegliche Form von alltäglicher Bewegung sorgt dafür, Muskelmasse zu erhalten, auch wenn ich vielleicht nicht einen riesen Trainingsreiz habe, aber ich werde garantiert wesentlich länger fit und gesund bleiben.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Mehr Informationen und Tipps gibt es auch bei uns auf Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Viele von euch nutzen das schon als regelmäßiges Tool, um mit uns zu schreiben oder auch gezielt Fragen und Anregungen an uns zu schicken. Das ist super. Ich habe vorhin gesehen, dass bei Spotify ganz viele nette Kommentare wieder standen. Da freuen wir uns natürlich auch super drüber. Aber nochmal der Hinweis, bei Spotify zu antworten ist teilweise wirklich sehr, sehr schwer, weil bei uns gebündelt alles bei Insta aufläuft. Denn es gibt so viele Plattformen, wo Podcasts angeboten werden und wo gesund gefragt vertreten ist. Da fällt es manchmal so ein bisschen schwer, dann die Fragen rauszufischen. Also schreibt uns gerne über Instagram. In diesem Sinne sind wir mal sehr gespannt, was ihr aus dieser Folge mitnehmt. Vielleicht tretet ihr in dieser Woche schon in Aktion und nehmt das ein oder andere in den Alltag mit von Alex Tipps. Dann hören wir uns in der nächsten Folge frisch, munter, gesund und fit wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.